Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir beständig nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist das Thema am 20. Oktober gewesen, heute, am 10.11. und dann auch nächsten Sonntag. Das sind Kapitel 8, das meiste von Kapitel 8 und dann das Ganze von Kapitel 9 sind dem gewidmet. Bevor ich jetzt auf den weiteren Inhalt eingehe, möchte ich das in den Rahmen stellen vom Gemeindeseminar. Wir hatten Freitagabend 2 Stunden und gestern 4 Einheiten, also 2 Einheiten am Freitagabend und gestern 4 Einheiten zum Thema Bibel und Geschichte. Und da haben wir gesehen, dass die Heilsgeschichte in der Bibel ziemlich wichtig ist und dass die sich verbindet mit der Weltgeschichte. Und man kann das also auch zum Teil dann archäologisch nachvollziehen. Zum Beispiel beim Johannesevangelium kommt Jesus ja auch vor Pilatus. Und man hat tatsächlich auch eine Inschrift mit Pilatus draufstehend ausgegraben. Außerdem hat man bei den Römern hat man Informationen über verschiedene Statthalter und Josephus hat auch geschrieben, man kann also oft das, was in der Bibel ist, auch im Johannesevangelium, verbinden mit der Geschichte von außen, die auf Lateinisch oder auf Griechisch aufgeschrieben ist. Das ist also nicht im luftleeren Raum geschehen. Und bei unserem Text, wo der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da ist das Besondere, und das ist sozusagen meine Einleitung jetzt zu diesem Block von der Predigt letztes Mal jetzt und dem nächsten Sonntag, das ist mit einem Fest verbunden. Das ist das Laubhüttenfest. Und das beginnt in Kapitel 7. Also die Kapitel 7, 8 und 9 sind verbunden mit dem Laubhüttenfest. Und da weiß man aus den Schriften der Juden, dass Wasser und Licht 2 entscheidende Riten waren. Es gab einen Wasserritus und einen Lichtritus. Der Wasserritus, darüber habe ich gepredigt bei Kapitel 7, da ist man zum Teich Siloa gegangen, morgens in der Woche vom Laubhüttenfest, das ist 7 Tage und dann noch ein 8er Tag dazu. Und man hat dann geschöpft, das Wasser aus dem Teich Siloa ist in der heiligen Prozession zum Tempel gegangen, hat es dort ausgegossen. Das ist das eine. Das andere, es gab einen Lichtritus. Nachts war dann Fest in Gange. Man hatte 2 große Leuchter angezündet mit Licht, mit viel Licht und Öl in dem Vorhof der Frauen im Tempelbereich. Da versammelten sich dann aber Frauen und Männer für die Nächte. Und dann gab es Männer, die haben, das sind jetzt jüdische Informationen, das steht nicht in der Bibel, aber das ist ja interessant auch zu wissen. Da haben Männer dann Fackeln gehabt und haben mit den Fackeln, so wie im Zirkus manchmal, Kunststücke gemacht und die Leviten waren aufgestellt als Chor und haben gesungen. Und warum machten die das beim Laubhüttenfest? Das Wasser hing zusammen damit. Ich meine, die mussten 40 Jahre in der Wüste als ganzes Volk versorgt werden. Und Gott hat sie versorgt mit Wasser, was natürlich vorhanden war. Und dann gab es mitunter Wasserknappheit und Gott hat sie versorgt mit dem Wasser aus dem Felsen. Einmal und dann noch einmal. Und deswegen haben die aus Dankbarkeit, wenn ein Volk in der Wüste ist und verdurstet, gibt es das Volk nicht mehr. Und deswegen haben wir das jedes Jahr im Laubhüttenfest gefeiert. Gott hat uns als Volk am Leben erhalten mit diesem Wasser. Und bei dem Licht, das der Herr hier anwendet, ich bin das Licht der Welt, wer mir beständig nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben, da identifiziert er sich. Und das ist jetzt natürlich ganz besonders herausragend und was ganz Besonderes. Welches Licht hat die Israeliten 40 Jahre in der Wüstenwanderung, wenn sie nachts wanderten, welches Licht hat sie da geleitet? Das war eine Feuersäule in der Nacht, die über der Stiftshütte war. Wenn die Stiftshütte fixiert war, also dann hat man ja gelagert, aber das war sichtbar. Und wenn die Feuersäule sozusagen über der Stiftshütte war, ob das nachts war oder tagsüber die Wolkensäule, wenn diese Säule der Wolke tagsüber oder die Säule des Feuers in der Nacht, wenn sich das von der Stiftshütte erhob, das war das Signal, wir müssen aufbrechen. Und dann sind die aufgebrochen. Und ob es Tag oder Nacht war, ja. Und Mose hat dann, in 4. Mose steht das, dann hat all diese Lagerplätze, wo sie lagerten, von A nach B nach C nach D, hat die alle aufgeschrieben, wo sie 40 Jahre lang unterwegs waren. Und wenn der Herr Jesus jetzt sagt, ich bin das Licht der Welt, identifiziert er sich mit diesem Ich-Bin-Wort als Gott. Und das erklärt er auch in der Rede und das endet darin in Kapitel 8 am Ende, dass die Leute, wir kommen heute dazu, Steine aufheben und denken, das geht zu weit, den steinigen wir jetzt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich verweisen, praktisch diese Einbettung von ganzen Kapiteln oder die Verbindung mit einem Fest. In Kapitel 7 hat man das Laubhüttenfest und wie gesagt, da kommt die Wasserrede, wo er sagt, wer durstig ist, der soll zu ihm kommen und trinken bei ihm. Und jetzt hat man in Kapitel 8 die Einladung, ihm zu folgen. Also wer Durst hat, soll bei ihm das Wasser des Lebens trinken. Und wer Orientierung braucht, soll ihm folgen. Er wird dich aus der Finsternis, die gleichgesetzt wird mit dem Tod, in die Freiheit führen, die gleichgesetzt wird mit dem Licht. Ich bin das Licht. Das ist identisch mit Kapitel 11, Vers 25, 26, wo der Herr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin das Leben. Das sagt er hier auch, nur im Bildwort mit dem Licht. Und da wir jetzt dieses Seminar hatten, habe ich gedacht, möchte ich an der Stelle einen Überblick geben, weil das Interessante ist, es gibt im Johannesevangelium 6 Feste, die erwähnt werden. Und die sind praktisch verbunden mit dem Inhalt von Kapitel 1 bis 19. Also das Kapitel, das Evangelium hat 21 Kapitel und er gliedert das, den Inhalt von diesen 19 Kapiteln und 20 und 21 gehören sozusagen als Auferstehung noch dazu. Er gliedert das mit 6 Festen. Und die 6 Feste, um die es hier geht, und das ist ja genial gemacht, unser Thema war Bibel und Geschichte, ja, und es geht hier um Heilsgeschichte. Die Feste Israels feiern immer etwas, was Gott geschichtlich an einem bestimmten Punkt gemacht hat. Und daraus ist das Fest entstanden oder Gott hat das Fest praktisch gegeben. Und das erste Fest, das erwähnt wird, ist in Kapitel 2. Ihr kennt die berühmte Tempelreinigung. Ne? Und dann, das ist nach der Verwandlung von Wasser zu Wein in Kana, dann waren ein paar Tage, gingen sie nach Kapernaum und dann gingen sie schon, um bereit zu sein für das Passafest. Das heißt, Kapitel 1 und 2, die gehen schon auf das Passafest zu. Und das war nahe und sie gehen dann nach Jerusalem und dann geht Jesus in den Tempel und räumt auf. Macht nicht das Haus meines Vaters zum Kaufhause. Und das ist so ein Aufruhr, dass die dann sagen, wer gibt dir das Recht zu machen? Was für ein Zeichen tust du? Welche Vollmacht von Gott erweist du uns durch ein Gotteszeichen, dass du dich hier so aufführst? Und dann sagt er, brech diesen Tempel ab und am dritten Tag werde ich ihn wieder aufrichten. Und das ist das Passafest und damit ist verbunden die Gedanken von Kapitel 1 und 2, brech diesen Tempel ab, das heißt, kreuzigt mich. Und wenn ihr mich kreuzigt, am dritten Tag mache ich mich selber wieder lebendig. Mein Sohn, Mann, kannst du nicht stoppen. Der keine Furcht hat, letztlich sich aufzuopfern in einen qualvollen Tod hinein und der die Furcht, die er hatte, dann überwindet mit mehreren Stunden Gebet im Garten Gethsemane und der bereit ist, aus Liebe zu dir und mir, sich so zu opfern. Und das ist genau das Thema vom Passafest. Was war das Passafest? Da hat Gott die Israeliten gerettet durch das Blut des Passahlammes an den Pfosten. In ganz Ägypten gab es Tote in allen Familien von Menschen und entsprechenden Haustieren, starb immer das Erstgeborene. Und in dem Fall, wo das Blut am Haus der Familie war, war der Schutz und da war das Leben. Und das ist praktisch das Passafest. Das kommt in Kapitel 2 und das dominiert Kapitel 1 bis 4. In Kapitel 4 heilt Jesus den Sohn eines königlichen Beamten und das geschieht wieder in Kana in Galiläa, also da ist er und da fragt der Vater ihn, der Sohn selber war woanders und dann kommt das Gespräch zustande und der wird gesund, weil er ihm sagt, geh hin, dein Sohn lebt Und der Rahmen dort wird gesagt, warum haben die ihn überhaupt aufgenommen? Warum haben die Galiläer gedacht, er könnte vielleicht helfen? Warum hat der Vater gedacht, er kann helfen? Weil sie die Wunder auf dem Fest, auf dem Passafest gesehen haben. So dieses eine Passafest von Kapitel 2 wird praktisch angekündigt von Johannes in 1. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Da einmal und dann danach wieder. Siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist also das erste Passafest, dominiert Kapitel 1 bis 4. Denn in Kapitel 5 hat man die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Und da wird einfach nur gesagt, es war ein Fest der Juden und dem Jesus ging dorthin. Und dann passierte das an einem Sabbat. In Kapitel 6 hat man die Speisung der 5000. Und da sagt er auch wieder, der Evangelist, ne, das Passafest der Juden war nahe. Aber weil Jesus in Lebensgefahr war, seit Kapitel 5, seit der Heilung dieses 38 Jahre lang Gelähmten am Teich Bethesda, am Sabbat, und weil er dann auch noch so redete, dass sie dachten, er macht sich ja selber Gott gleich, war schon klar, der Mann muss sterben. Und dann in Kapitel 6 hat er das Passa und er ist nicht in Jerusalem, er ist in Galiläa und die Speisung der 5000, er bleibt auch dort. Und in Kapitel 7,1 sagt Johannes, Jesus ging praktisch all die Monate nicht nach Jerusalem, da wäre ja das Pfingstfest zwischendurch gewesen, weil die Juden eben nach dem Leben trachteten. Und dann hat man in Kapitel 6 das zweite Passa, also das erste Fest ist das Passa von Kapitel 2, dann hat man das Fest ohne Namen in Kapitel 5, wo man nicht weiß, was das ist, dann hat man das zweite Passa in Kapitel 6, und er speist 5000 Männer plus Frauen und Kinder, das waren also noch mehr, mit 5 Broten und 2 Fischen. Und als Erklärung dieses Wunders sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Und wieder spricht er davon, wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern und dem wird auch nicht dürsten. Und was isst der und was trinkt der? Er sagt dann nachher in der Rede, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Da sagt er also wieder, ich spende das ewige Leben und wieder in Zusammenhang mit dem Passa, weil er denkt beim Passa immer an seinen Tod. Und er hat praktisch immer wieder das Kreuz sich vor Augen gestellt und gesagt, ich gehe nach Jerusalem und sterbe. In Kapitel 6 ist das Dramatische, passiert das Dramatische, dass sie ihn zum König machen wollen, dann sollte er König sein ohne Kreuz. Und dann zieht er sich zurück, schickt die Jünger über den See weg, weil die waren empfänglich für solche Ideen, hat die Menschenmengen entlassen und geht mehrere Stunden ins Gebet, wie in Gethsemane. Und er entscheidet sich neu fürs Kreuz. Und dann hält er diese Rede, wo Tausende weglaufen und er die 12 fragt, wollt ihr auch gehen? Das ist also das zweite Passafest. Und bei diesen drei Passafesten, bei allen drei Passafesten geht es immer in Richtung Kreuz. Und Jesus macht praktisch ganz stur, hält er den Kurs. Er will für dich und mich sterben. Und das war ja kein angenehmer Tod. Das war das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Und dann kommt Kapitel 7, das Laubhüttenfest. Das ist jetzt, das erste ist das Passafest von Kapitel 2, dann das Fest ohne Namen in Kapitel 5, dann das zweite Passafest in 6 und in 7 das Laubhüttenfest. Und da macht er einen Trick, er lässt seine Brüder nach Jerusalem gehen, weil er war ja sozusagen in Lebensgefahr. Und dann wartet er und guckt zum Vater auf und er kriegt das grüne Licht, er kann zum Laubhüttenfest gehen. Und dann geht er zum Laubhüttenfest in Kapitel 7 und das dominiert Kapitel 7, 8 und 9. Das ist der Hintergrund dafür mit dem benannten Wasserritus und dem Lichtritus. Und beide Sachen bezieht er auf sich unter Lebensgefahr. Als er sagte, wer der Durst hat, der komme her zu mir und es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den Empfang sollten die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und die Verherrlichung Christi ist praktisch das Bild vom Stein, den Mose schlägt und dann bricht der Stein auseinander und das Wasser quillt hervor. Das ist auch wieder das Kreuz. Ihr müsst euch vorstellen, der weiß genau, die wollen mich umbringen. Und da stand die Polizei vom Tempel, die kam hin, um ihn zu greifen und festzunehmen. Und der riskiert das. Und jetzt in unserer Predigt am Ende werden wir sehen, die Predigt, die er hält. Stell dir vor, ich halte meine Predigt und ich weiß, am Ende ist da einer, der erschießt mich. Ja. Wenn ihr das Buch lest von Yasser Erek, Und wenn ihr sehen, genau das, was ich jetzt sage, ist da fast passiert. Er wollte den Prediger töten. Er hat das dann nicht gemacht, aber da hat Gott eingegriffen. Ja, der war so aufgebracht als Moslem über die christliche Predigt, dass er den Prediger töten wollte. Und das geschieht hier in Kapitel 7, haben sie ihn festnehmen sollen und die Offiziere, die Tempelpolizei, ist wie angewurzelt da, hört ihm zu, dreht sich um, geht weg, ohne ihn festzunehmen. Und der Hohe Rat sagt, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Und da merkt man, da war Lebensgefahr. Die hätten ihn genommen und die hätten ihn abserviert. Und noch nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Die konnten es nicht. Und jetzt in Kapitel 8 nehmen sie Steine nach in die Hand und wollen ihn steinigen. In Kapitel 9, er geht hier raus aus diesem gefährlichen Kontext und im Vorbeigehen sieht er nachher den Blindgeborenen, das ist die Predigt nächsten Sonntag, müsst ihr den Hintergrund überlegen. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt, die sind so aufgebracht, die wollen ihn umbringen. Und er wird verborgen oder er verbirgt sich, das kann man so und so übersetzen am Ende von Kapitel 8. Und dann wird er verborgen oder verbirgt sich, geht vorbei, sieht wieder am Sabbat den Blindgeborenen, heilt ihn und beweist damit, dass die Predigt von Kapitel 8 von Gott ist. Und das hat auch die Wirkung so, dass die Leute sagen, noch nie hat jemand die Augen eines Blinden aufgetan. Das war noch nie passiert. Das ist dramatisch. Unsere Kapitel sind dramatisch. Jesus war nicht nur am Ende in Lebensgefahr, der war praktisch bei jedem Fest geriet er in Lebensgefahr. In Kapitel 10 ist Tempelweihe, das ist im Dezember, in diesem Jahr ist das am 25. Dezember. Das ist oft so, dass unser Weihnachtsfest und das Chanukka-Fest Israels zusammenfällt, das also dicht beieinander ist, so meine ich das. Das ist das Lichterfest. Und da hält er die Rede, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und dann kommen sie wieder zu ihm. Die umringen ihn, die stellen sich um ihn rum. Ja. Und Johannes sagt, wo er ist in diesem Tempelbereich. Er sagt genau, dass er da und da ist. Und die umringen ihn und sagen ihn so auf den Kopf zu. Jetzt sag uns endlich, wie lange hältst du unsere Seele im Ungewissen? Rück's rauch, bist du der Christus oder nicht? Und dann redet er weiter, und das sind mit die tollsten Verse der Bibel. Wenn ich mir vorstelle, dass er das alles unter Lebensgefahr gesagt hat, ja, um sein Volk zu überzeugen, um Menschen zu retten, ja, und er sagt da solche Worte wie, ich und der Vater sind eins, als er nachher erläutert, dass er seinen Schafen das ewige Leben gibt. Er führt sie, sie kennen meine Stimme, ich kenne sie und bin bekannt den meinen, ich gebe ihnen das ewige Leben. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Der Vater ist größer und der Vater und ich sind eins. Niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ja. Für uns ist das eine tolle Predigt, aber was haben die gemacht? Die haben die Steine aufgehoben, die waren bereit, ihn jetzt sofort in dieser Minute zu töten. Das heißt, diese Sachen von Johannes in Kapitel 7, 8, 9, Laubhüttenfest, Kapitel 10, Tempelweihfest, ja, und dann Kapitel 11 weckt der Lazarus auf. Was ist das Ende vom Lied? Das war eine halbe Stunde entfernt von Jerusalem. Und alle Typen aus Jerusalem gingen dahin. Kannst du nach dem Kaffee trinken machen, ja? Die gingen dahin. Allein um zu gucken, wo ist der Lazarus? Den will ich mir ansehen. Den hat Jesus vom Tod auferweckt. Und die Leute am Palmsonntag ihn begrüßen, schreibt Johannes, dass die in der Menschenmenge nicht nur Hosianna gerufen hat, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn und eben das Reich unseres Vaters David, sondern gesagt hat, er hat Lazarus vom Tod auferweckt. Ja. Und die Pharisäer stellten dann fest, wir bewirken gar nichts. Die ganze Welt läuft ihm hinterher. Unser Stichwort ist ja, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, die haben schon gedacht am Palmsonntag, wir haben verloren. Der ergreift die Macht, der bringt uns um, der wird hier herrschen. Also das war so nach dem Sprichwort, was ich bei mir selber denke und tue, traue ich jedem anderen zu. Das hat aber Jesus nicht gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat sich auch für die Pharisäer geopfert und für die Sadduzäer, weil er das Licht der ganzen Welt ist. Und er bietet uns auch heute an, folge mir nach, vertraue dein Leben mir an. Ich nehme dich und ich bringe dich ans Ziel. Ja. Und dann hat man in Kapitel 11 am Ende, als sie dann beschlossen haben, nach der Auferweckung des Lazarus und davon hörten, sagten, wir müssen ihn beseitigen. Und der Hohepriester formuliert das so, wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann gewinnt er alle. Dann sind wir erledigt. Und dann wird er König und dann erklärt er die Unabhängigkeit von Rom. Und dann kommen die Römer, es gibt einen Krieg und die nehmen uns Land und Leute. Es ist besser, dass ein Mensch für das Volk sterbe, als dass das ganze Volk verderbe. Und da sagt Johannes interessanterweise, das ganze Argument, ja super fies, aber dieser eine Satz, sagt er, den hat er genauso gesprochen, das ist wahr. Da hat sich das Prophetische in Kaiaphas gemeldet. Und so, dass sogar in Kapitel 11 bei der Auferstehung von Lazarus auf der Weckung und den Folgen eine Prophezeiung sozusagen jetzt nicht von Jesus kommt, sondern von dem hohen Priester Israels kommt. Dieser Mann muss sterben für das ganze Volk, obwohl er es völlig anders gemeint hat. Und am Ende von Kapitel 11 fragen sich, da ist wieder das Passa nahe, das ist das dritte Passa. Und damit beginnt schon die Passionszeit. Die fragen sich, die kamen nach Jerusalem, um sich zu reinigen. Und dann fragen sich, wird er kommen oder wird er nicht kommen? Riskiert er das oder riskiert er das nicht? Fragen die sich schon. Und Jesus kommt. In Kapitel 12 kommt er 6 Tage vor dem Passa kommt er. Und da kommt die Passawoche, die Leidenswoche, der Leidensgeschichte, die Woche, kommt dann nach Bethanien, wo Lazarus war. Und dann geht das Thema weiter. Praktisch, man hat jetzt, wenn man diese 6 Feste nimmt, dominiert das erste Passa, Kapitel 1 bis 4. Dann hat man das Fest in Kapitel 5, das zweite Fest, ohne Namen für uns. Wir wissen nicht, was es war. Man hat dann das Laubhüttenfest in Kapitel 7, 8 und 9. Man hat das Tempelweihfest in 10 und schon am Ende von Kapitel 11 sieht man das Passafest, das letzte Passafest. Und dann kommt da tatsächlich, er dreistet sich zu kommen. Riskiert es oder riskiert es nicht? Und er kommt und dann kommt dieser triumphale Einzug. Und das Passafest, das sechste Fest, das dominiert dann, fängt Kapitel 11 am Ende ein und dominiert die Kapitel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ein Fest. Für all diese Kapitel. Und Kapitel 13 bis 19 ist dieser eine Tag. Und da merkt ihr, der Johannes nimmt diese Feste, um den Inhalt des Evangeliums uns nahezubringen. Und da müsste man Jude sein, um das voll auszukosten, ja, was in diesen Festen drin war. Wenn du Jude wärst, dann hättest du das jeden Tag, jedes Jahr in Israel gefeiert. Und die haben das gemacht. Und die zum Glauben kommen an Jesus, die feiern ihre jüdischen Feste völlig neu. Und beim Passafest, da gab's halt zum Beispiel die letzte Matze, die Matzot, ne? Die wurde versteckt und die Kinder durften das suchen. Das ist so wie Ostereier suchen, ja? Was wir machen mit Ostern, das machten die und das ist ein alter Brauch. Das war das Ephikomen. Das hat der Vater oder so versteckt und die Kinder durften es suchen und wer es findet, kriegt, was weiß ich, $5, ja, oder was weiß ich, 10 €. Das war ein Heidenspaß oder ein jüdischer Spaß für die Kinder. Und Jesus nimmt praktisch diese Matze und bricht sie. Die wurde gebrochen. Damit endete das Passamahl. Das Passamahl endete damit, dass die gefundene Matze gebrochen wurde und dass jeder der Familie ein Stück bekam und der das aß. Deswegen, wenn man diese Zusammenhänge kennt, ne, dann ist man platt, wie die jüdischen Feste das illustrieren, worum es geht im Evangelium. Dies ist mein Leib. Und jetzt zu unserem Text. Man hat hier, wir waren schon bis 36 gekommen, Vers 36. Jesus hat in diesen Versen gesagt, ich bin ewiges, lebenspendendes Licht der Welt. Glaubt ihr nicht, dass ich bin, sterbt ihr an euren Sünden. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann mache ich euch frei. Hier ist deutlich, es geht praktisch, das Licht ist das Licht des Lebens und die Finsternis ist der Bereich des Todes. Was macht die Finsternis so lebensgefährlich? Das ist die Sünde. Als Christus praktisch das sagt, denkt er an Ägypten, er denkt an das ursprüngliche Passa, an den Exodus. Da war der Chef der Finsternis der Pharao. Und er hat auch tatsächlich die Kinder umbringen wollen, als Mose geboren wurde zu dem Zeitpunkt, um Israel auch zu vernichten äußerlich. Aber Jesus stirbt nicht, um politisch vom Pharao zu befreien, sondern vom Teufel. Und dass die Knechtschaft in Ägypten, wo sie einen zur Sklavenarbeit angehalten haben, um alles Mögliche zu bauen und diese Ziegelsteine zu machen, in sozusagen altem ägyptischen Ritus, dass man Riesengebäude macht und dafür muss eine Armee von Sklaven muss arbeiten. Das ist nicht Pharao und das ist nicht Pyramiden bauen oder Ramses bauen, sondern das ist Sünde. Und wer Sünde tut, der wird zum Sklaven der Sünde. Und darum kommt es jetzt auch in unserer Rede nach dem Vers 36. Der Sohn, der bleibt für immer. Der Sklave bleibt nicht für immer. Es geht darum praktisch, wie ist man befreit von Jesus als Licht der Welt. Er führt aus der Finsternis ins Licht. Er führt aus der Abhängigkeit von verschiedenen Sünden, die mein Leben kaputt machen und zerstören, führt er in ein Leben, erfüllt vom Heiligen Geist und geführt von Gott. Und wenn ich stürze und falle, wäscht das Blut des Lammes mich trotzdem rein von aller Sünde. Es ist wie beim Navi, ne? Ihr kennt ein Navi? Ich will von A nach B, gib das ein und hab das in der Hand oder auf dem Auto. Und ich weiß, wo ich starte und ich weiß das Ziel. Und ich kann mich verfahren. Was passiert, wenn ich mich verfahre? Dann berechnet der Navi neu. Und man kann sich 10 Kilometer verfahren und dann wird man wieder an Punkt zurückgeholt. Aber man muss dazu, was muss man machen? Ich muss sagen, ich glaube dem Navi und folge ihm. Und das ist Buße. Dass wenn man dann 10 Kilometer weit weggeht, ich habe das neulich gemacht, da war ich so doof und habe den Navi sozusagen nicht online gestellt. Ich wollte zum Bibelseminar Bonn. Ich wunderte mich, das war die längste Strecke, die ich je gefahren bin. Ich habe irgendeine Abfahrt vergessen und der Navi wusste nicht, wo ich bin. Und auf einmal dachte ich, ich fahre wieder zurück nach Bad Neustadt. Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich den angemacht. Und dann merkte ich, okay, da vorne muss ich schon rechts rum. Und dann war alles wieder in Butter. Das macht Gott auch mit unserem Leben. Aber wenn einer sagt, ich folge dem Licht nicht mehr, dann endest du nicht beim Licht und beim Leben, sondern dann bleibst du in der Finsternis und gehst verloren. Deswegen ist das auch ein sehr ernstes Kapitel. Man muss Christus folgen. Man kann sich nicht leisten, irgendwo zu sagen, jetzt hänge ich mal ab für 20 Jahre. Man kann das machen. Und es kann sein, dass Jesus sich nach 20 Jahren wiederholt. Ich habe solche Zeugnisse gehört. 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Das habe ich alles selber gehört. Diese Zahlen, das sind echt passiert. Aber willst du das riskieren? Und von daher ist klar, hier entscheidet sich was. In Kapitel 6 sagt Jesus, wollt ihr auch gehen? Die hätten gehen können. Einer davon wird später gehen, Judas Ischariot, auf seine eigene Weise. Die 11 bleiben an Jesus dran. Deswegen ist das hier praktisch, ich bin ewiges Leben spendendes Licht der Welt. Glaubt ihr nicht, dass ich bin, sterbt ihr an euren Sünden. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann mache ich euch frei. Man kann Jesus und sein Wort nicht trennen. Er macht frei durchs Wort. Und wenn ich anfange, Jesus zu wollen, aber ohne sein Wort, weil mir dies oder jenes Wort Jesu nicht gefällt, das kann ich machen, das kann ich riskieren. Aber ist das vernünftig? Und ehrt das mein Herrn, wenn ich so lebe, dass ich eigentlich gegen sein Wort lebe, ist es angemessen? Will ich das wirklich? Ich weiß, dass ihr Samen von Abraham seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort in euch keinen Raum hat. Was ich gesehen habe bei dem Vater, das rede ich. Und ihr nun, was ihr gehört habt von dem Vater, das tut ihr. Sie antworteten ihm mit den Worten, unser Vater ist Abraham. Sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr Kinder von Abraham wäret, dann tätet ihr die Werke von Abraham. Jetzt aber suchet ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, welche ich von Gott gehört habe. So etwas hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen zu ihm, wir sind nicht aus Unzucht geboren worden. Ein Vater haben wir, Gott. Jesus sagte ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Ich bin nämlich von Gott ausgegangen und gekommen. Denn auch nicht von mir selber bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum begreift ihr mein Reden nicht? Weil ihr mein Wort nicht verstehen könnt. Hier kommt jetzt praktisch bei den Unterpunkten dazu, hier an der Stelle, wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave bleibt nicht für ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wer meinem Wort keinen Raum gibt, hat Gott nicht zum Vater. Also jetzt kommt er praktisch auf die Identifikation. Das ist ein Thema, das auch im 1. Johannesbrief von Kapitel 1 bis 5 auftaucht. Wer ist echt? Wenn einer echt wiedergeboren ist, dann wird die Kraft der Wiedergeburt und die Kraft des Heiligen Geistes wird ihn praktisch als Navi immer, wird ihn immer wieder zurückbringen. Er kriegt so einen Durst und so eine Sehnsucht und so ein Verlangen nach Gott. Er wird immer wieder sozusagen, er kommt immer wieder zu Gott zurück. Aber es gibt auch Menschen, die formal äußerlich mitlaufen, wie 1. Johannes 2, Vers 18, über die Antichristen. Ja, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Und so sind schon viele Antichristen gekommen. Wenn sie von uns gekommen wären, dann wären sie auch bei uns geblieben. Aber nun sollte offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Und dann erläutert er, wer sind diese Leute? Und Johannes geht davon aus, im Evangelium und auch im Brief, dass Gott so eine Macht hat zu erretten und dass auch der Gläubige dann so einen Durst hat und so ein Verlangen hat und so eine Sehnsucht. In Sprüchen steht mal, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Ja, und siebenmal ist natürlich symbolisch. Wir können als Christen sündigen. Wir können auf die Nase fallen und auch fürchterlich auf die Nase fallen. Aber wir stehen wieder auf. Und entscheidend ist aber dann bei diesem Geschehen, dass die Buße praktisch wieder greift. Wir hatten vor kurzem 31. Oktober. Was für ein Tag ist das? Das ist Reformationstag. Wie wurde der ausgelöst? Durch die Thesen von Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg. Und wie fängt er das an? Er sagt, als unser Herr und Meister Jesus Christus gesagt hat, tu Buße, hat er gemeint, dass das ganze Leben eines Christenmenschen Buße sein soll. Das ist das, was ich heute predige. Das ist der Navi, der immer wieder sich ausrichtet. Wenn ich in die falsche Richtung fahre und ich fahre nicht zum Bibelseminar Bonn in Bornheim, um dort Jesaja zu unterrichten, sondern ich fahre auf einmal wieder nach Hause, nach Bergneustadt, weil die Automaten das sagt, dann muss ich natürlich sagen, oh, wo muss ich jetzt umkehren, ja? Und so siehst du auch, du siehst, wenn du dich verirrst, du siehst Zeichen, die Gott dir in den Weg stellt, dass du merkst, ich bin auf dem falschen Weg. Und dann musst du halt umschalten. Und das, was Gott dir sagt, ist praktisch durch sein Wort. Aber die Menschen, die nur formal mitgehen und nicht echt in der Tiefe Jesus folgen wollen, was hat Petrus bewogen, als Jesus die Jünger fragte, wollt ihr auch gehen? Da sagt ja Petrus unter anderem, du hast Worte ewigen Lebens. Das ist genau das hier, das Wort. Das Wort hat ihn zurückgepfiffen. Und von daher ist das auch hier der Fall. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und gemäß der Begierden eures Vaters wollt ihr handeln. Er war ein Menschenmörder von Anfang. Und in der Wahrheit stand er nicht, weil in ihm keine Wahrheit ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigenen heraus, weil er ein Lügner ist und ihr Vater. Ich aber, weil ich die Wahrheit rede, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mich überführen in Bezug auf eine Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer aus Gott ist, der hört auf die Worte Gottes. Aus dem Grunde hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Juden antworteten ihm mit den Worten, sagen wir nicht treffen, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Also ihr merkt, das geht hin und über, die schenken sich beide nichts. Jesus sagt zu denen, die ihn umbringen wollen, er weiß, dass sie ihn umbringen wollen und sie nehmen ja nachher die Steine, um ihn zu steinigen. Also es ist real, die Analyse von Jesus ist richtig. Aber die sagen sozusagen, du bist ein Samariter und wenn Jude sagt, du bist ein Samariter, das kannst du nicht mehr toppen. Ja, das ist sozusagen, das sind die Falschen. Und Dämonen, das ist noch ein Sahnehäubchen obendrauf für die Beschuldigung. Ja, das ist noch der Samariter plus Dämon, das ist das Nonplusultra. Und Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre. Es gibt einen, der sie sucht und auch der Richter ist. Amen, Amen, ich versichere euch, wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und hier sagt Jesus, das, was er am Anfang im Bildwort gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht bleiben in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, sagt er das ohne das Bild vom Licht. Wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das heißt, Jesus sagt, hier geht's lang, und wenn du das machst und gehst da lang, dann kommst du wohin? Zum ewigen Leben. Und wenn Jesus sagt, hier geht's lang, ja, und du sagst, es ist eine gute Idee, aber ich finde den Weg hier besser, ja, dann bleibst du in der Finsternis. Es ist ganz easy. Wie 2 und 2 ist 4. Wenn jemand mein Wort hält, und da kommt wieder das zum Tragen, wo ich gesagt habe, im Griechischen wird bei diesen Versen, die so allgemeine gültige Wahrheiten ausdrücken, wird die Präsensstammform genommen. Und das bedeutet nicht nur, wer mein Wort hält, so einmal hält, sondern wer mein Wort beständig hält, wer immer wieder auf mein Wort hört. Praktisch das Bild vom Hirten in Kapitel 10, der Hirte geht vorwärts und die Schafe gehen hinterher. Ja, es ist, deswegen ist das klar, das setzt er hier voraus, wenn das geschieht, wenn einer sich an Jesus hängt und Jesus vorwärts geht, dann führt er ihn auf dem Weg des Lebens. Was hat sich hier geändert? Wer mein Wort hält, sieht den Tod nicht in Ewigkeit. Das ist dasselbe wie 8 Vers 12. Der Vers 51 sagt inhaltlich dasselbe wie Vers 12 am Anfang im Bild vom Laubhüttenfest mit dem Feuerlicht, Feuerglanz Gottes in der Finsternis nachts über der Stiftshütte. Die Juden sprachen zu ihm, jetzt haben wir erkannt, dass du ein Dämon hast. Ist so cool, ja? Jetzt wissen wir es, jetzt ist Fakt, jetzt sind wir 100% im Klaren, der Typ ist besessen, ja? Jetzt haben wir erkannt, dass du ein Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Die Antwort für sie ist, geht gar nicht. Ja, es geht nicht. Kapitel 4, die Frau am Jakobsthron sagt, ja, bist du größer als Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat, dass du so ein Wasser geben kannst, wie du sagst? Ja, ist das dieselbe Situation? Ja. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Auch die Propheten sind gestorben. Wen machst du aus dir selbst? Ich habe absichtlich nicht gesagt, was, sondern wen. Weil die haben gemerkt, wen macht er aus sich selbst? Er macht aus sich selbst Gott. Ohne dass er sagt, ich bin Gott, sagt er in den Texten ganz klar, er ist Gott, er bezeugt die Gottheit, die Lehre der Trinität, dass Gott der Vater Gott ist und dass Jesus der Sohn Gott ist, das nimmt nicht seinen Ursprung im 4. Jahrhundert, das nimmt seinen Ursprung im Alten Testament und das ist voll drin in Jesus im Evangelium. Als Johannes später schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, erfindet er keine neue Lehre. Er sagt einfach nur, was Jesus gepredigt hat. Wen machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, dann ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist der, welcher mich ehrt, von dem ihr Folgendes sagt, er ist unser Gott. Dabei habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Wenn ich sagen würde, dass ich ihn nicht kenne, dann würde ich euch gleich ein Lügner. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und freute sich. Von welchem Tag redet Jesus? Wenn hier Jesus redet, redet er hinsichtlich seiner Gottheit. Er redet vom Tag des Herrn, den es schon im Alten Testament gibt. Und er ist der Herr Jesus, ja. Also was er hier sagt ist, Abraham war ein Prophet, das sagt auch das Alte Testament, dass Abraham an einer Stelle seines Lebens prophetisch praktisch den Tag des Herrn gesehen hat. Er hat den Tag des Herrn gesehen. Als er das sah, er sah praktisch die Wiederkunft Christi und wie Gott kommt und die Welt übernimmt. Und Abraham hat das prophetisch gesehen. Und da sagt Jesus, der hat gejubelt. Und freute sich. Daraufhin sagten die Juden zu ihm, du bist noch keine 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sagte ihnen, Amen, Amen, ich versichere euch, ehe Abraham ward, bin ich. Das ist die Stelle, wo man merkt, was meint er immer, wenn er sagt, ihr werdet erkennen, dass ich bin. Also ohne, dass es ausgedrückt wird. Ich bin Gott. Ja, das ist das, was er hier in den Text sagt. Daraufhin hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus aber wurde verborgen und verließ den Tempel. Wurde verborgen oder verbarg sich. Beide Übersetzungen sind möglich. Stellt euch die Dramatik vor. Jetzt stellt euch mal vor, der Tempel, das waren ja nicht 5 Leute, das waren Jahrhunderte, das waren Tausende, das war Festzeit. Und er steht dort und er sagt das und die haben die Steine in der Hand und wollen ihn töten und auf einmal sehen sie ihn nicht mehr. Das ist wie in Sodom und Gomorra, wo die 2 Engel im Haus die Leute mit Blindheit schlagen, die finden die Tür nicht mehr, die sie gerade noch genau gesehen hatten. Ja, also das ist, hat Gott eingegriffen und Das ist eine sehr spannende Stelle, ja. Die wollen ihn gerade umbringen und töten und deswegen Fortsetzung folgt dann beim nächsten Mal. Aber nochmal kurz hier die Zusammenfassung zu diesem Punkt. Glaubt ihr nicht, dass ich bin, sterbt ihr an euren Sünden. Wenn ihr mich erhöht, werdet ihr erkennt ihr, dass ich bin. Ehe Abraham ward, bin ich. Und Abraham war ja eine ganze Weile vor Jesus, 2000 Jahre vor Jesus. Und ehe Abraham war, bin ich. Das heißt, ich bin älter als 2000 Jahre. Das ist, ich bin von Ewigkeit. Das heißt, hier spricht er hinsichtlich seiner Gottheit, nicht hinsichtlich seiner Menschheit. Gott wurde Mensch und das ist die Lehre Jesu. Und hier hat man, wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave bleibt nicht für ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wer meinem Wort keinen Raum gibt, hat Gott nicht zum Vater, sondern den Teufel. Wer mein Wort hält, sieht den Tod nicht in Ewigkeit. Amen. Und das Tolle beim nächsten Mal ist, das ist ja ein Riesenanspruch. Jesus beweist den Anspruch. Ne? Ich bin das Licht der Welt, da ist ein Blindgeborener. Und der wurde nur blind geboren, damit Jesus diesen dicken, fetten Riesenanspruch, dass er das Licht der Welt ist, demonstrieren kann vor den Augen derer, die ihn gerade noch steinigen wollten. Darum lade ich euch ein, kommt nächsten Sonntag wieder. Ich liebe Kapitel 9. Ich liebe den Blindgeborenen. Der toppt alles, Leute, der toppt alles. Verpasst ihn nicht.